dass Pfarrer das Handtuch werfen, das kommt ja immer wieder mal vor. Meistens dann, wenn sie sich verlieben. Mein heutiger Gast hat auch hingeschmissen, aber aus ganz anderen Gründen. So kann ich nicht mehr Pfarrer sein, heißt das Buch, das er jetzt geschrieben hat, im Untertitel. Aus armen Ende, mit Fragezeichen, heißt es davor. Und der Mann, der es geschrieben hat, heißt Thomas Frings. Herzlich willkommen.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Ein Jahr sind Sie jetzt schon nicht mehr Pfarrer. Haben Sie schon bereut?
Nein, ich vermisse eine Menge, aber bereut habe ich es nicht den Schritt.
Warum genau Sie heute lieber im Kloster leben als im Pfarrhaus, was Sie aufregt und was Sie sich wünschen, das sind nur einige unserer Themen heute bei Hauptsache Mensch. Es war kurz vor Ostern im vergangenen Jahr.
Ja.
Da hat Thomas Frings seiner Gemeinde gesagt, dass er nicht mehr Pfarrer sein mag, kann, will. Wie lange stand Ihr Entschluss da schon fest?
Der stand da fest, eben überlegen. Ich habe das Gespräch mit dem Bischof geführt, kurz vor Weihnachten. Und der Entschluss dazu ist gereift. Der ist ja nicht morgens, bin wach geworden, ich sage, hör jetzt auf damit. Sondern das ist über einige Monate gereift, vielleicht sogar über Jahre, dass ich eine Tendenz und eine Entwicklung festgestellt habe, bis hin zu einem Punkt, habe das dann mit meinem geistlichen Begleiter und auch mit anderen Menschen, mit denen ich mich abspreche und berate, mal durchbuchstabiert, was das heißen könnte. Und am Ende haben auch diese mir gesagt, ja, du musst das jetzt machen. Und eine Unternehmensberaterin hatte dann gesagt, wenn du so weitermachst, wirst du sarkastisch. Und das geht nicht.
Also es war keine Bauchentscheidung, war eine Kopfentscheidung?
Ja, das war eine sehr wohl überlegte Entscheidung, ja. Kein Schnellschuss und eine argumentativ abgewogene Entscheidung.
Aber was hat dann letztendlich den Ausschlag gegeben?
Den Ausschlag gegeben hat letztendlich eine Exerzitienwoche, die wir mit unserem Weihekurs hatten. Und der Exerzitienleiter ist ausgefallen. Und wir saßen dann quasi von sonntagsabends bis freitagsmorgens alleine da und mussten selber was machen. Und ich hatte mir dann einfach viel Zeit und habe einfach Revision de vie gehalten. Rückblick, wie war dein Leben? Wo kommst du her? Warum bist du welchen Weg gegangen? Und wo bist du jetzt? Und wo willst du weiterhin gehen? Ich war Mitte 50 und dann will ich nicht einfach nur so in den Tag reinleben, sondern ein bisschen so einen großen Plan mal fürs Leben auch haben. Am Ende kam raus, wenn du ehrlich bist, stehst du nicht mehr hinter der Sache.
Sie sagten gerade, Sie haben überlegt. Vielleicht können Sie auch kurz zusammenfassen, wo kamen Sie her, was wollten Sie eigentlich und wo waren Sie da?
Ja, ich kann das versuchen, mal auf einige Punkte zu bringen. Mhm. Ich bin in drei Gemeinden Pfarrer gewesen. Eine kleine Gemeinde, eine mittlere Gemeinde, eine große Gemeinde. 6 Jahre. 12 Jahre und zuletzt wieder 6 Jahre. Also ich war insgesamt 25 Jahre war ich Pfarrer. Die erste Gemeinde ist dann später fusioniert worden. Ich glaube, ich muss hier diesen Hörerinnen und Hörern nicht erklären, worum es dabei geht.
Da dürften einige leidgeprüfte Hörer dabei sein.
Die zweite Gemeinde war ich dann der letzte Pfarrer, der dann ging, wurde im Anschluss danach sofort fusioniert. Die dritte Gemeinde, die ich gewechselt hatte, war eine Fusion aus 3 Gemeinden. Und wenn ich mir vorgestellt habe, du bleibst bis 65 und gehst dann ins zweite Glied, man hört als Priester ja nicht auf mit der Arbeit, aber aus der ersten Reihe habe ich gedacht, trittst du dann zurück? Das wären noch 10 Jahre gewesen. Dann wäre wieder kein Nachfolger gekommen. Und so unsere Kirche jetzt strukturiert ist, kann nur ein Priester Gemeindeleitung machen. Und selbst wenn von der Bistumsleitung aus gesagt wird, wir machen keine Fusionen mehr, heißt es unterm Strich, dann kriegst du eben 2 von diesen großen Gemeinden zugeteilt. Und das ist für mich auch nicht die Lösung. Wir laufen einfach weiter und haben da keine Lösung.
Da sind wir schon mittendrin in der Analyse. Ja. Aber Ihre persönliche Enttäuschung, wo lag die jetzt genau?
Keine Perspektive.
Weil die Leute nicht mehr in die Kirche gekommen sind?
Nein, eben nicht. Darum ging es nicht. Ob die Leute noch in die Kirche kommen oder nicht, ist kein Kriterium für mich. Und das war umso schwerer zu verstehen, weil in dieser Gemeinde der Gottesdienstbesuch steigend war. Wir haben in 6 Jahren einen Zuwachs um rund 30% beim Gottesdienst erlebt.
Von 3 auf 4 oder von ganz 300 gut auf 400?
Nein, die Prozentzahl bringt es Ende. Und die Zahlen allein sagen ja nichts, aber von 2,8 auf 3,5, zum Teil bis 4%. Also Sie merken, das ist kurz vorm Exitus, wenn man das sagt. Wenn ich jetzt sagen würde, es waren zwischen 280 und 400, hört sich das vielleicht ganz gut an, aber man muss sagen von 10.000. Deswegen lässt sich das immer sehr schnell nachrechnen. Es geht nicht darum, den Sonntagsgottesdienstbesuch in der Taktzahl und in der Besucherzahl zu erhöhen. Das steht nirgendwo im Evangelium. Aber selbst wenn man sagt, mach doch weiter, deine Abteilung schreibt ja schwarze Zahlen, die Konzernleitung aber sagt, aber in dem Moment, wo du gehst, schließ mal die Abteilung trotzdem und sie kann nicht so weitergeführt werden, dann ist das demotivierend.
Das klingt nach Burnout oder nach, ja genau, es klingt aber nach einer Analyse, die betriebswirtschaftlich fundiert
ist. Richtig, das ist eine betriebswirtschaftliche Analyse. Ich komme aus einem wirtschaftsgeprägten Haushalt, da muss man auch rechnen und nicht nur fromm denken und sagen, ja, hast aber noch 10 gute Jahre gehabt. Nee, das ist ja nicht ein Krebspatient, der sowieso sterben wird, sondern ich hole nochmal was raus, sondern eigentlich ist ein Patient, der leben sollte und nicht nur immer kurz vorm Exitus daher vegetiert.
Das heißt, im Prinzip haben Sie es analysiert und gesagt, dieser Betrieb, so wie er existiert, hat keine Zukunft. Ich muss den auf andere Beine stellen, damit das Produkt, das wir haben, wieder mehr Leute erreicht.
Damit das Produkt kompatibler wird mit dem Lebensentwurf der Menschen. Mhm. Und jetzt geht es auch ins Theologische, ins Innere. Bei unter 4% Gottesdienstbesuch, im Volksmund nannten wir uns immer die FDP-Gemeinde, fast 3%. Und sie bereiten aber nahezu 100% eines Jahrgangs auf die Mitfeier dieses Jahr Feier vor, nämlich die Kommunionvorbereitung. Rund 100% eines Jahrgangs, der Drittklässler, wird darauf vorbereitet und sie kriegen auch von den Leuten ganz klar gesagt, wir sind da nicht hingekommen, wir wollen da auch überhaupt nicht hinkommen und wir werden da nicht hinkommen. Und jeder, der sich in der Gemeinde ein bisschen auskennt, weiß, wie viel Energie wir in die Sakramentenvorbereitung stecken, die so gegen den Inhalt und das Gefühl der Leute steht.
Aber Sie waren nicht sauer auf die Leute, die das so gemacht haben, sondern Nein. Sie haben gesagt, so funktioniert unser Produkt
Richtig,
nicht.
Unser Produkt, genau. Mhm. Unser Produkt ist ja gar nicht das, was Sie eigentlich wollen. Sie wollen schon was von Kirche. Das ist ja ein tolles Ding. Wir schreiben einen Brief und die bringen uns ihre Kinder. Das Beste, was sie haben. Wir haben eine echte Chance da. Nur das Produkt ist nicht kompatibel. Die sagen von vornherein, wir werden dieses Produkt nicht wieder in Anspruch nehmen. Dann spielen wir meiner Meinung nach Volkskirche. Wir bedienen Traditionen, die auch die Leute einfordern, weil sie sagen, wir wissen ja auch nicht an nichts anderes. Und das haben alle so gemacht, machen wir auch weiter so. Da werde ich doch ein bisschen ungehalten drüber und denke dann immer, nee, dafür ist das Produkt nicht da gewesen, nach der Devise von, das ist jetzt ein totes Pferd, das wir weiterreiten. Und wir tun einen Jahrgang so, als wären wir noch Volkskirche. Wir reden zwar immer, wir sind es nicht, es sei denn, Sie haben ein Kind im dritten Schuljahr. Dann sind Sie verpflichtet, ein Jahr lang Volkskirche mit uns zu spielen und es selber auch als Akteur mitzuspielen. Wenn Sie im Jahr danach sich wieder verabschieden, haben wir uns sowieso darauf eingestellt. Das ist ein Spiel, das wollte ich auch nicht mehr mitspielen.
Haben Sie es selber der Gemeinde gesagt oder haben Sie es jemand anderen sagen lassen?
Nein, ich habe mir das sehr wohl überlegt, weil ich auch eine ausgefeilte Begründung hatte, die eben nicht war Burnout oder ihr seid alle doof, mit euch spiele ich nicht mehr, sondern...
Nee, ich habe auch keine Frau.
Auch das nicht, sondern ich habe das mehrfach aus der Hand gegeben und Korrektur lesen lassen auch. Und dann habe ich es wirklich immer wieder über Monate diesen Text wachsen lassen. Der fing an im Oktober und dann habe ich im Februar den quasi vorgelesen. So lange habe ich den aber am Computer immer im Hintergrund gehabt und immer wieder überarbeitet und habe dann am Samstag und Sonntag der Gemeinde das vorgelesen.
Wie haben Sie sich da gefühlt?
Ganz schlecht. Ganz schlecht, weil ich diese Gemeinde auch geliebt habe, ich wie die vorigen auch, ich bin da sehr gerne gewesen. Es war auch überhaupt keine Entscheidung gegen diese Menschen und schon gar nicht gegen diese Gemeinde. Diese letzte Gemeinde, wo ich war, war einfach die Idealgemeinde für mich als Typen. Wir haben wie Topf auf Deckel gepasst. Ja, und es ist mir unglaublich schwer gefallen. Auch äußerliche Dinge. Die Kirche war ein Traum an Neogotik, nicht unbedingt der schönste Baustil, aber umgebaut gewesen, zeitgemäß gemacht, die Liturgie funktionierte darin. Eine Traumwohnung im Traumwohnviertel von Münster.
Ich wollte gerade sagen, wer mal in Münster weiß, kennt das Kreuzviertel. Ja. Das ist das beste Wohnviertel für Studenten, für Intellektuelle, für Künstler. Da pulsiert das Leben und entsprechende Leute haben sie da.
Ja.
So, und dann standen sie da und hatten all das im Hinterkopf und sind trotzdem gegangen.
Ja. Das war eine Gewissensentscheidung. Im letzten war es eine Gewissensentscheidung, nicht gegen diesen Ort, nicht gegen diese Gemeinde, nicht gegen diese Menschen. Aber ich habe nicht mehr hinter diesem Weg gestanden. Ich habe noch Ideen für 10 Jahre gehabt für die Gemeinde. Hätte aber gewusst, wenn du gehst, bricht das Ding relativ wieder zusammen, weil wir so strukturiert sind. Mhm. Und zwar nicht nur von oben her, auch von unten her sind wir so strukturiert, weil wir so gewachsen sind. Ich komme ja selber aus einer Phase, wo wir noch unglaublich viele Menschen in Kirchen und Priester hatten und sie konnten alles auswählen. Wir haben auch so weitergearbeitet. Wir haben wie keine andere Kirche der Welt, glaube ich, ein hauptamtliches Team von ausgebildeten, bezahlten, guten Kräften, die auch immer weniger werden und haben uns unsere Gemeinden auch so aufgebaut. Wenn jetzt gesagt wird von manchen Stellen, und ich gehe dann wirklich bei Diskussionen in den letzten Tagen immer dazwischen und sage, Kirche zieht sich aus der Fläche zurück, da kann man es schön dran sagen, weil irgendwo eine Kirche geschlossen wird oder kein Pfarrer mehr hinkommt, geht mein Finger sofort in die Höhe und ich widerspreche heftig dagegen, sage, das stimmt überhaupt nicht, obwohl Sie trotzdem recht haben mit der Feststellung, denn Ihre Wahrnehmung ist richtig, aber das Resultat ist falsch. Wenn Sie sagen, Kirche zieht sich aus der Fläche zurück, dann heißt das ja, da ist kein hauptamtlicher Bezahlter mehr, eine Ordensfrau oder eine Pastoralreferentin oder ein Priester. Die sind Kirche. Wenn da 3000 Getaufte in dem Dorf zurückbleiben, sagt das ja, 3000 Getaufte sind keine Kirche, die sind nichts wert in unserer Kirche. Nur Bezahlte oder Geweihte sind wirkliche Kirche. Und dann stimmt doch in unserer Wahrnehmung was nicht. In der Selbst- und Fremdwahrnehmung. Die kann man gut begründen, weil wir es über Jahrzehnte so gut praktiziert haben. Überhaupt kein Urteil darüber, dass wäre alles falsch gelaufen. Nein, nur so läuft es nicht mehr weiter. Und wir wissen noch nicht genau wie und können auch noch nicht umswitchen.
Wie hat denn Ihre Gemeinde dann reagiert? Also die haben ja von ihren Vorüberlegungen nichts mitbekommen. Nein. Die saßen einfach an diesem Sonntag in der Kirche und denen ist wahrscheinlich die Kinder darunter gefallen. Wie waren denn da die Reaktionen?
Eine Reaktion.
Die können sich ja auch ganz schön ans Bein gepinkelt gefühlt haben. Jetzt mache ich mich sonntagmorgens schon mal aus dem Bett und gehe in die Kirche. Und dann sagt er mir, ich will euch nicht mehr.
Bei 3-4% Kirchenbesuch mit wachsender Zahl kommt keiner, der sich morgens aus dem Bett quält und sagt, jetzt komme ich schon mal. Die Leute, die da gekommen sind, sind gerne gekommen. Und wir haben sie nie eingeladen und gesagt, ihr müsst aber sonntags kommen oder kommt doch mal öfter sonntags. Bringt sowieso nichts, habe ich nie gesagt, den Satz. Mein Pastoralreferent, mit dem ich zusammengearbeitet habe, der sagte, als ich es ihm vorab natürlich gesagt hatte, der wusste vorab, sagte, jetzt verstehe ich dich. Ich habe es in den letzten Monaten gemerkt, dass was nicht stimmt. Und habe es meiner Frau auch schon gesagt, irgendwas stimmt da gerade nicht. Die Gemeinde ist natürlich schon aus allen Wolken gefallen und da war ja auch eine große Traurigkeit, viel Tränen in der Kirche in dem Moment und große Unruhe danach, sind viele stehen geblieben, viele auch sehr enttäuscht gegangen. Wenn Sie sich in Trauerprozessen auskennen, können Sie es genau daran festmachen. Das erste ist, man stürzt in ein Loch, das zweite ist Enttäuschung, das dritte ist auch Wut, man wird auch wütend auf den anderen. Das sind bekannte Trauerprozesse, die auch dann da abgelaufen sind. Deswegen bin ich sehr bewusst noch 2 Monate in der Gemeinde geblieben, damit die Menschen auch das an mir abarbeiten konnten. Und ich habe 2 Monate lang jeden Tag eigentlich von morgens bis abends Gespräche geführt, wo es eben ging, weil Leute sagten, ich muss mit Ihnen sprechen, Sie müssen mir das nochmal erklären, ich verstehe das so nicht. Und ich bin nicht einfach weg gewesen, sondern habe gesagt, ich bin hier für euch, um es euch zu erklären.
Und das haben wirklich viele Leute genutzt.
Ich hatte in der Zeit bis zum Auszug fast nichts anderes zu tun, auch an Samstagen und Sonntagen, als versuchen, Termine zu erfüllen, die angefragt wurden für, ich möchte mit Ihnen sprechen.
Ich habe mal 2 Reaktionen rausgesucht, die ich im Internet, in den vielen, vielen Artikeln, also es ist ja wirklich ein mediales Echo gewesen, das unglaublich war. Ich glaube, sonst hätten wir wahrscheinlich noch kein Buch darüber geschrieben.
Nee, genau.
Der Hirte verlässt die Herde, um neue Wege zu suchen, ist das Bild, das ein Gemeindemitglied gezeichnet hat von der Situation. Wie ging es Ihnen mit diesem Bild?
Sehr gut. Da muss man wissen, da ging etwas voraus, weil das war so ganz am Ende und die Leute auch in einer Phase waren einige auch von sehr böse. Wir verstehen das überhaupt nicht. Ist doch gut gewesen. Es ging doch bergauf bei uns. Und dann hätten wir wenigstens noch 10 gute Jahre gehabt. So, dann hätten wir wenigstens noch 10 gute Jahre gehabt. Das ist mir dann zu wenig, um sie dann wieder eben allein zu lassen. Es gibt auch welche, die dann eben sagen, wir kriegen Geld dafür und wir kriegen eine gute Wohnsituation, wir werden gut bezahlt. Dann können wir auch was machen. Wir müssen den Weg auch nicht suchen. Das muss von oben geschehen. Und ich tue, solange ich da bin, meinen Dienst. Und was danach kommt, ist im Letzten nicht meine Verantwortung.
Wer hat das gesagt? Kollegen oder Gläubige?
Auch Kollegen haben das so gesagt.
Oder Gläubige ist gut.
Ja, das ist nicht meine Haltung. Man kann das so machen. Ich spreche da auch keinen Stab drüber. Meine Haltung ist es nicht. Aber es waren auch welche enttäuscht. Und dann ist ein älterer Herr aufgestanden, hat eben das gesagt. Wenn wir doch wissen, und wir merken es alle, wir wissen den Weg nicht mehr, wo es lang gehen soll, wie wir zur Herde kommen oder wohin die Herde gehen soll, dann muss der Hirte vielleicht auch mal vorlaufen, um nach einem Weg für die Herde zu suchen. Und das fand ich ein schönes Kompliment.
Trotzdem haben Sie Ihre Schäfchen alleine gelassen.
Ja, das ist schon wieder dieses hinkende Bild von der Hirte und die Schafe.
Also,
Christus
ja,
ist der Hirte und
aber,
nicht ich.
Aber wenn die noch 10 gute Jahre gehabt hätten, dann wäre das für jedes einzelne Schäfchen, das, wo das Bild natürlich hinkt, wären das 10 Jahre Begleitung gewesen, die denen in ihrem Leben vielleicht weitergeholfen hätten.
Ja, aber 10 Jahre auf einem Weg, von dem klar war, dass er so nicht weitergehen kann.
Okay.
Und auch da waren zu viele in der Gemeinde, die gesagt haben, wir wollen aber daran festhalten. Wir geben die Hoffnung nicht auf, dass vielleicht in den 10 Jahren doch wieder alles so wird, wie es war. Das war auch noch stark da. Also so,
ehrlich?
Obwohl, ja, das war
ich
auch noch
gut,
sehr stark.
Ist aber jetzt eine Sache, die man absehen kann, dass es nicht wieder so wird.
Gehen Sie in die Gemeinden, Sie werden keine Zustimmung für den Satz bekommen. Ganz viele werden ihnen treu. Aber wir machen, wenn sie ja
den Satz. Okay, ich komme aus einer jungen Gemeinde.
Der Satz wird so gesagt, aber die Konsequenzen werden nicht gezogen daraus. Mhm. Und wenn die Leute sagen, ja, aber 10 Jahre. Ja, ich sage, interessieren sie sich denn gar nicht für ihre eigenen Kinder? Aha. Die sollen doch auch eine Zukunft haben. Und wenn wir sagen, ja, wenn meine Kinder soweit ist, dann klappt es eben dann nicht mehr. Da frage ich mal, muss ich denn hier Plädoyer für die Kinder und Enkelkinder halten, dass sie selber kein Interesse an denen haben? Die sollen doch auch nochmal eine Gemeindesituation erleben, die kompatibel ist mit ihrem Leben.
Ihre Kollegen haben zum Teil gesagt, hättest du geheiratet, wäre es für alle leichter. Weil die nämlich sich plötzlich damit auseinandersetzen müssen. Wie ging es Ihnen denn mit dieser Reaktion? Haben Sie gesagt, jetzt habe ich die aber gut geärgert oder jetzt habe ich mal ordentlich gerüttelt? Weil
auch nicht.
Im Prinzip, Ihr Leben haben Sie jetzt komplett geändert, um was zu tun, um Zeichen zu setzen oder was?
Ich bin kein wandelndes Ausrufezeichen. Ich bin auch nicht derjenige, der sagt, guck mal hier, was ich gemacht habe, sollt ihr auch machen, um Gottes Willen. Ich bin ja vollkommen überrascht gewesen davon. Mhm. Ich wusste ja gar nicht, was daraus sich entwickelt, aus dieser einen Erklärung nach 2 Gottesdiensten. Ich war ja vollkommen überrumpelt nach 8 Tagen, nachdem er so durch die Presse gegangen ist.
Haben Sie gar nicht damit gerechnet?
Nein, natürlich nicht, wenn der Pfarrer von Münster, Heiligkreuz, seinen Dienst quittiert.
Ja, eben, dann erwartet man, dass der verdammt nochmal heiratet und das tut er einfach nicht.
Richtig, dann erwartet man vielleicht, dass er heiratet oder dass er sagt, ich mache jetzt mal ganz was anderes oder ich habe keine Lust mehr. Aber, und das hat dieser Kurskollege und mir noch Freund, der das war, dass er das gesagt hatte, den habe ich von mir informiert als Freund, aber ich sage, du, so und so will ich was machen. Und dann sagte er spontan, und er hat die Gabe vom Heiligen Geist bekommen, sofort ins Schwarze zu treffen mit seiner Bemerkung und sagte, es wäre leichter für alle, wenn du heiraten würdest. Der Bischof und der Zölibat wären schuld und wir könnten alle weitermachen wie bisher. Aber weil du nicht heiratest und aufhörst, um Priester bleiben zu können, stellst du uns alle in Frage. Und das ist gut so, meinte er dann. Das ist mir überhaupt nicht bewusst gewesen, bis er mir das so vorgehalten hatte. Ich habe das doch nicht getan. Was wäre das für eine Berechnung gewesen? Stellen Sie mal vor, es wäre nicht gekommen. Dann hätte ich nach 8 Tagen dumm dagestanden und gesagt, oh, ich habe gedacht, da wird jetzt eine Welle draus werden, jetzt stehe ich hier im Regen. Ich habe nicht an eine Welle gedacht und es hat mich selber vollkommen überrascht.
Also Sie haben es wirklich nur für sich getan?
Ich habe für mich diese Entscheidung gefällt und für meine Gemeinde diese Erklärung abgegeben. Niemand in Deutschland kannte Thomas Frings bis vorher und niemand in Deutschland kannte diese Gemeinde, außer die, die da wohnten und vielleicht noch die Nachbargemeinden. Woher sollte ich wissen, dass die Passauer Zeitung, die Aachener, die Hamburger und die Berliner darüber berichten würden? Die kennen mich doch gar nicht. Und wenn ich mich da gemeldet hätte und gesagt, hallo, wollen Sie mal was über mich schreiben, hätten die auch gesagt, Blödmann.
Themen interessieren ja keinen. Kirche ist ein Quotenkiller.
Kirche ist ein Quotenkiller. Und das war nämlich eine super Reaktion von dem Weihbischof unserer Region, Stefan Zekorn, der 8 Tage später sagte, beim Priesterrat, den ich damals noch moderiert habe, Kirche ist in aller Munde. Ohne Skandal und ohne Häme. Das haben wir lange nicht erlebt. Wir merken deswegen, dass und wo wir von Relevanz für die Menschen und die Öffentlichkeit sind, hoffentlich verstehen wir es, diese Chance zu nutzen. Er sah also meinen Schritt und die öffentliche mediale Reaktion darauf als Chance für die Kirche. Und das fand ich sehr hilfreich. Da ist mir wirklich ein Stein vom Herzen gefallen. Ich will meinem Laden doch nicht ans Bein machen. Und ich wollte ihm auch nichts Böses. Und ich will auch niemanden unter Druck setzen. Aber zur Chance zu begreifen, das ist gut.
Sie leben jetzt seit einem Jahr im Kloster?
Nicht ganz 7 Monate war ich jetzt da.
Achso, ja klar, Sie waren noch ein paar Monate.
Ich habe ein bisschen Vertretung noch übernommen und musste ein paar Sachen abarbeiten, auch öffentlich dann. Mhm. Und hatte dann einen klaren Schnitt gemacht. Ich bin auch 4 und 6 Wochen im Kloster da gewesen. Das ist aber so vom Ablauf her, dass man nicht einfach so kommen kann und da irgendwo einziehen kann.
Was machen Sie da jetzt genau?
Putzen und beten. Ich bin ja nicht Mitglied des Konventes. Ich bin da nicht eingetreten. Im Moment wohne ich da. Ich bin wohl mit der Offenheit dahin gegangen, zu gucken, ist das ein Ort, wo du ein Leben lang sein kannst? Und der hat mich über die Jahre, wo ich da immer wieder war, von Anfang an immer wieder angesprochen und nie enttäuscht. Und deswegen habe ich gesagt, was soll ein Priester machen, wenn er nicht mehr das macht, was er bisher gemacht hat und er will aber Priester bleiben, einen anderen Job suchen, hätte ich ja auch tun können. Und ich glaube, ich hätte auch was finden können. Mhm. Aber das war es ja gar nicht. Ich will ja das machen. Ich will ja irgendwo weitermachen, aber nicht auf einem Posten, wo ich wieder der Letzte bin, Licht ausmachen müsste. Dann kam mir gesagt, kannst du Gefängnisfahrer werden? Ich sage, bin ja auch wieder der Letzte. Ja, und Krankenhaus, da hilfst du den Menschen. Ich sage, richtig, würde ich den Menschen helfen, wäre auch noch eine echte Option, dann da wirklich bei den Menschen zu sein, aber wäre ich auch wieder der Letzte. Bei der Tendenz, von den Weihen, ich glaube, ich weiß nicht, ob München dieses Jahr einen Priesteramtskandidaten hat, dass einer eingetreten ist oder zwei vielleicht. Ne? Ich würde lieber irgendwo an einer Stelle arbeiten, wo ich sage, das ist jetzt nicht ein Job oder eine Aktion, die bis zur Wiederkunft Jesu Christi Bestand haben wird. Aber doch mehr als über meine Aktivität hinaus. Die darf nicht so sehr an mir als Priester hängen. Die muss über mich doch hinausreichen können, das tun.
Ja, das sind jetzt die ganzen Sachen, die Sie sich im Kloster überlegen, beim Putzen oder was machen Sie jetzt wirklich genau? Nachdenken, Buch schreiben?
Erstens ist natürlich, wir beten da viel in dieser Gemeinschaft. Mhm. Sechsmal am Tag wird gebetet, dreimal am Tag wird gegessen. Und einmal am Tag schlafen sie auch lang und dann ist der meiste Zeit vom Tag auch schon belegt, muss man ganz ehrlich sagen. Das Gebet hat absoluten Vorrang und zerstückelt den ganzen Tag, zu meinem Leidwesen auch. Da habe ich mich bis heute noch nicht richtig eingefunden, weil ich versucht habe, immer sehr effektiv zu arbeiten. Und jetzt muss ich vom sehr effektiv versuchen zu beten. Das ist auch sehr schön, das ist sehr sinnvoll so. Ich weiß nicht, ob ich das ein Leben lang machen könnte.
Sie wirken jetzt gerade nicht so.
Da sind Sie nicht die Einzige, die das so sieht. Es ist gut da, es ist mit das Beste, was ich je erlebt habe.
Um zur Ruhe zu kommen, um denken zu können? Oder warum
auch ist es? Um Kirche zu sein.
Okay.
Und zwar eine Bemerkung des Abtes, die für mich das wirklich zusammenfasst. Bei einem der Vorgespräche sagte er ganz freundlich, dir ist schon klar, dass wir dich nicht brauchen. Da sind 12 gewesen zu dem Zeitpunkt. Davon waren 5 mit einer ewigen Profess. Also jetzt keine große Sache nach der Devise von, wir sind 100, ob wir 100 oder 101 sind, merken wir nicht, sondern ganz wenig. Und dann sagt ihnen da jemand, dir ist schon klar, dass wir dich nicht brauchen. Auch um deinetwillen, damit du die ganze Freiheit hast, zu kommen oder zu gehen. Und selbst wenn unser Überleben davon abhängen würde, dass du kämst, wäre das kein Grund. Denn wir sind hier überhaupt nicht, um zu überleben. Wir sind hier, um zu leben. Mhm. Und dann merken sie, welcher Geist da atmet, der nicht daran denkt, wie soll es jetzt mit uns weitergehen, sondern wir sind hier, um Gott zu suchen und zu verehren. Und ob wir das hier tun oder andere Menschen irgendwo anders tun, das ist letztlich nicht wichtig. Unser Überleben ist nicht wichtig. Stellen Sie sich mal vor, Sie hätten eine Pfarrgemeinde, die diesen Geist in sich hätte. Da würde sie hingehen und sagen, ach, wissen Sie was, ob es uns gibt oder nicht gibt, ist letztlich gar nicht von großer Relevanz für diese Welt und für diese Kirche. Relevant ist, dass wir jetzt, wo wir hier Gemeinde sind, jetzt Gott suchen, verehren und bezeugen. Ich glaube, diese Gemeinde hätte am Ende wirklich kein Problem mit ihrem eigenen Überleben, weil es gar nicht ihre Sorge ist. Aber wie viele Gemeinden setzen ihre Energie in ihr eigenes Überleben, aber nicht in das Umsetzen des Evangeliums?
Ich habe jetzt hier als nächste Frage eigentlich stehen gehabt, haben Sie sich dann auch mal bei anderen Religionen umgeschaut, ob denn da praktisch also die Anbetungsform von Gott einfach nur eine andere ist, die vielleicht besser ist?
Ich bin sehr polyglott, bin grundkatholisch und katholisch ist allumfassend. Und irgendwann lernt man auch in dem Beruf und auf dem Weg Menschen in aller Welt kennen und habe auch in aller Welt Menschen besucht, auch in Regionen, in Asien, im Iran oder in China, wo die katholische Religion keine große Rolle spielt, wo es andere Religionen gibt. Ich bin immer katholisch und ich will da doch bleiben. Ich habe mich wohl auch in anderen Konfessionen umgeschaut und habe auch da andere Formen gefunden. Ich glaube schon, dass der Blick in die Welt und die Weltkirche uns immer hilfreich ist, sein kann, um andere Formen zu finden, die auch für uns eine Lösungsoption aufzeigen können. Ich glaube aber auch, dass wir letztlich ganz, ganz stark noch gebunden sind und gebunden werden durch Traditionen, um die zu bedienen, auch gerade durch Fernstehende, die eigentlich nichts in Kirche aktiv mitmachen und Pfarrgemeinde, aber wenn, fordern sie das ein, wie es immer war, ohne es selber aktiv mitzugestalten oder mitzutragen. Und dann wird es für uns immer schwieriger.
Also Tradition vermittelt ja auch immer ein Gefühl der Geborgenheit. Also wenn ich jetzt daran denke, dass mein Sohnemann jetzt zur Kommunion geht, dann denke ich auch an meine Erstkommunion.
Richtig.
Da weiß ich, wie meine Mama gemacht hat. Da weiß ich, wie mein Papa da stolz hinter mir stand. Da weiß ich, wie meine Freundinnen sich Kommunionkleider ausgesucht haben. Und das ist ein schönes Gefühl, weil es Geborgenheit gibt. Richtig. Ist das so falsch?
Nein, das ist absolut richtig. Aber wenn es diese Form ist, wir wollen jetzt nicht über Ihren Sohn und über Sie sprechen, wie Sie es jetzt tun oder wie Sie es auch weiterhin tun werden. Aber das Ding, nennen wir es mal Kommunion ist ja auf Wiederholung angelegt. Das ist sowohl theologisch wie von der Aussage Jesu Christi selber her, tut dies zu meinem Gedächtnis. Seit 2000 Jahren tun die Christen das am Sonntag. Wenn ich aber von vornherein weiß, ich bereite jemanden darauf vor, dessen Eltern von vornherein sagen, wir sind da nicht hingekommen, wir werden da nicht hinkommen und wir wollen da auch nicht hinkommen, dann frage ich mich, was soll das Ganze? Was für ein Bild von Geborgenheit wird denn vermittelt, wenn zu Hause signalisiert wird, wir finden das gar nicht gut, aber du musst das trotzdem machen. Wenn ich doch weiß, dass es das gar nicht ist, was sie letztlich wollen. Wir haben auch nichts anderes im Angebot und sie kennen nichts anderes bei uns. Dann fragen sie natürlich danach, weil man das kennt, selbst wenn man das nicht mehr macht. Wir können euch sagen, okay, wir haben uns doch auch eingerichtet, dass sie sowieso nicht mehr wiederkommen. Ja, aber dann ist das Ganze doch absurdes Theater, was wir veranstalten. Aber wir ändern auch nichts daran. Es wird eingefordert und wir bedienen es, weil wir auch immer noch dann so tun könnten, als wäre alles wieder, wie es war. 25% der Kinder im letzten Jahrgang hatten bereits ein oder zwei Elternteile, die aus der Kirche ausgetreten waren. Und trotzdem geben die uns ihr Bestes, nämlich ihre Kinder. Gleichzeitig signalisieren sie aber auch, wir stehen eigentlich nicht mehr dahinter. In dem Zwiespalt leben wir und arbeiten wir.
Die Eltern ja auch.
Nein, die Eltern lassen den Zwiespalt erst entstehen. Denn die sagen, wir treten aus, aber unser Kind muss da noch mitmachen. Die sagen ja, wir finden den Laden nicht gut, wir finden Kirche nicht gut, wir stehen da nicht mehr hinter. Für mich ist das nichts, aber mein Kind muss es machen. Das Kind wird in den Widerspruch gebracht. Die Eltern sagen das nur bei Kirche. Ich habe schlechte Erfahrungen gemacht, sagen die mir dann. Ich sage, ja, und wenn sie bei Rot unter das Auto gekommen sind, schicken sie ihr Kind auch über die Ampel und sagen, find mal raus, was bei Rot passiert. Sie können doch Kirche nicht mit schlechten Erfahrungen in Verbindung bringen und gleichzeitig sagen, aber für mein Kind sind schlechte Erfahrungen immer noch gut genug. Da stimmt doch was nicht bei ihrer Argumentation.
Ich glaube, man muss da einfach unterscheiden zwischen den Inhalten, also der Philosophie,
ja,
der katholischen Philosophie, und der tatsächlichen Umsetzung. Es ist einfach in dieser Zeit heute für viele Menschen schwierig, am Sonntagmorgen in die Kirche zu gehen, weil drumherum so viel Gewiggel ist.
Richtig, das bin ich ja absolut Ihrer Meinung. Warum bereiten wir sie dann aber auf eine Feier vor, die am Sonntagmorgen stattfindet, die darauf hinführt, und die sagen mir es von vornherein, auch nur einmal im Monat zu kommen, finden wir, ist eine Störung. Wir möchten das nicht, mit aller Deutlichkeit. Wir möchten das nicht. Wir haben neue Formen entwickelt, die viel emotionaler waren, die viel mehr mit dem Leben und der Ehrlichkeit zu tun hatten, indem wir gesagt haben,
wer ist jetzt wir und welche Form?
Das Team und die Verantwortlichen in der Gemeinde.
Bei Ihnen jetzt,
ja.
Okay.
Wir haben gefragt, warum kommen die Leute? Wir schreiben ja einen Brief und die Eltern geben uns ihr Bestes, ihre Kinder. Sie möchten, dass sie mit Kirche in Verbindung kommen, weil für sie die Pfarrgemeinde immer noch positiv besetzt ist. Zwar nicht am Sonntagmorgen, aber das Ganze, was da steht,
nämlich Heimat, Geborgenheit.
Heimat, Orientierung, ein schöner Ort, Werte.
Angenommen sein.
Werte. Wobei ich dann früher immer dazwischen gegangen bin, ich sage, nein, wir stehen nicht für Werte. Wir stehen für einen Glauben. Und aus dem Glauben resultieren ein Menschenbild und Werte. Aber nicht am Anfang stehen Werte. Wenn sie unseren Glauben nicht haben, und das haben ja schon viele Eltern nicht mehr, stehen die Werte im luftleeren Raum bei uns. Sie resultieren aus dem Glauben, auch wenn sie gut sind, die Werte. Und das Letzte ist, und das kann ich super verstehen, sie wollen ein großes Fest haben. Und das können wir total gut. Wir sind perfekt im Feste feiern. Das sind wir, über Jahrhunderte geschult. Und das biete ich Ihnen auch an. Welches Fest? Das mit dem trockenen Brot, mit dem Sie sowieso nichts anfangen, weil Sie nie kommen und auch nicht mehr kommen wollen? Und was haben wir stattdessen im Angebot? Und dann haben wir ein neues Fest entwickelt. Ein Fest der Tauferinnerung, weil die Kinder getauft waren. Und jetzt muss man versuchen, sich jetzt ein bisschen vorzustellen. Ein Wortgottesdienst am Sonntagmorgen, keine Eucharistiefeier, also der langweilige Teil Abgabenbereitung. Ja,
Schnauf.
Das sage ich ganz deutlich so, weil das für die vielen, ich zitiere jetzt die Leute, ein Wortgottesdienst geht ja noch, da passiert ja noch mal was. Wenn es eine gute Predigt auch dann ist, die Performance stimmt dann. Aber für die meisten ist Abgabenbereitung ein solches Mysterium, ein solches Mysterienspiel, dass sie da abschalten und nicht mehr mitmachen. Obwohl es genau darum geht. Mhm. Also haben wir am Sonntagmorgen einen Wortgottesdienst gefeiert. Lesungstexte, Fürbitten, Evangelium, eine Predigt, wie man das so kennt. Schuldbekenntnis, Kyrie, Aktivitäten.
Kindergottesdienst.
Richtig.
Klassisch.
Ohne den langweiligen Teil. Dann kommen die nach vorne, große Kirche, und dann stehen 15 Kinder, 10 bis 15 Kinder, und das war dann in 3, 4 Gruppen, je nachdem, wie viele immer da sind, an der Altarstufe entlang, riesige Kirche, viel Platz. Namentlich aufgerufen, du wirst namentlich genannt. Dann kommen die Paten und stellen sich neben ihr Kind, links und rechts. Dann kommen die Eltern und stellen sich hinter ihr Kind. Die Paten überreichen ihrem Täufling die Taufkerze, die noch aus ist, denn sonst konzentriert man sich nur auf die Flamme.
Ja,
man ist abgelenkt, das muss man alles wissen. Sie ist noch aus,
vor allem, wenn man neun ist, genau, ja.
Dann legen die Eltern dem Kind den Taufschal um, und zwar jetzt nicht einfach so ein weißes Bändchen, sondern 1,80 lang, 40, 60 Zentimeter breit, damit ein weißer, großer Schal, ein Stoff, der den wir nähen lassen, der dann umgelegt wird um die Schultern. Auf jeder Seite legen die Paten eine Hand auf die Schulter des Kindes. Hinter dem Kind legen die Eltern die Hände dem Kind auf den Kopf. Und so steht das da. Stellen Sie das vor. Sie stehen auf der anderen Seite und sehen, da steht das Kind. Die Paten stehen neben mir, überreichen mir die Kerze und legen die Hand auf die Schulter. Meine Eltern stehen hinter mir, legen den Schal um mich und die Hände auf meinen Kopf. Vier Menschen stehen um mich und geben mir Zeichen. Und dann kommt der Priester oder Diakon, legt die Hände oben als letzter drauf, geht vielleicht in die Hocke, damit man auf Augenhöhe ist, und spricht ein Segensgebet über mich. Sie haben selten so viel Tränen in einer Kirche gesehen, nicht mal bei einer Erstkommunionfeier. Das war emotionale Ansprache und geistliche Ansprache. Das war fühlbar, sinnlich und war auch nicht auf Wiederholung angelegt. Für diese Vorbereitung mussten Sie auch nie sonntags morgens kommen, um diese Feier kennenzulernen, diesen Ritus kennenzulernen, damit Sie wenigstens wissen, wie es geht.
Genau.
Weil die Eltern schon ganz klar, wir wissen es nicht mehr, wir wollen es auch gar nicht mehr kennenlernen, wir werden es auch nicht mehr wiederholen. Also müssen wir doch ihnen auch was anbieten, das kompatibel ist mit ihrem Leben.
Aber die kommen ja dann trotzdem nicht wieder und die Kinder haben doch dann auch keine Chance, in diesen Glauben reinzuwachsen. Wenn sie dann einmal das Erlebnis haben, geborgen zu sein in einem schönen Raum und dann nie wieder, dann haben sie es aber auch nie kennengelernt. Die wissen nicht, wie sie in eine Kirche reingehen und dann einfach mal den Gottesdienst mitfeiern können. Wenn ich es dem Kind wenigstens einmal beigebracht habe, mit 9 Jahren haben die schon ein Hirn, da können die sich an alles erinnern, dann haben sie es schon mal erfahren und können wieder zurückgehen.
Richtig. Wir haben ja nicht nur diese Feier gefeiert, wir haben dann im Vorfeld über einige Monate katechetische Nachmittage mit den Kindern gemacht, mit mystagogischen Gottesdiensten in der Kirche, da die sie den Raum auch kennengelernt haben. Immer wieder vorne angefangen. Was bedeutet das Weihwasser? Ich nehme das Wasser, mache ein Kreuzzeichen. Was bedeutet eine Kniebeuge? Wie mache ich ein Kreuzzeichen? Wie verhalte ich mich? Wie kann ich beten? Wie lerne ich das Vaterunser, um es gemeinschaftlich beten zu können? Das haben wir natürlich alles vorher gemacht. Wir haben nur nicht die Kommunion empfangen.
Okay.
Wir haben schon
Wege
aufgezeigt.
Und wer ging dann noch zur Erstkommunion? Also wer geht dann noch?
Danach waren alle eingeladen, auch zur Erstkommunion zu gehen. Es wird niemand ausgeladen. Wir haben nur gesagt, wir geben allen vorab schon mal das, was sie eigentlich wollen.
Okay.
Und danach können selbstverständlich alle auch zur Kommunion gehen. Aber das findet dann nur noch sonntags morgens statt. Dann müssen sie einfach jeden Sonntag zur Kirche kommen, bis ihr Kind mitgeht.
Okay, es war keine Erstkommunionfeier.
Nein.
Diese Party macht man an der Tauferinnerung. Und ab dann durften sie zur Erstkommunion gehen, wenn sie wollten.
Danach konnten sie an der Erstkommunionvorbereitung teilnehmen.
Ah, okay, das war dann trotzdem nochmal.
Die schloss ich dann an, neue Einladung. Und jetzt kommen wir in die Brisanz herein, dass dann die Eltern natürlich nahezu 100% kamen auch zum folgenden Elternabend und sagten, so, jetzt geht es aber ums Eigentliche.
Genau.
Ja, jetzt geht es ums Eigentliche.
Um diesen Schritt in die Gemeinde rein, zum reifen Christen werden.
Nee, das ist die Taufe. Das ist der Weg in die Gemeinde hinein.
Das Baby ist noch kein reifer Christ. Also das ist eine Entscheidung. Das ist auch etwas von Willkommenskultur der Gemeinde gegenüber dem Kind. Du darfst jetzt an unserem Mahl teilnehmen.
Ja, aber das wollen wir ja gar nicht.
Vielleicht wollen die Kinder das doch. Das ist doch ein Zeichen den Kindern gegenüber, dass du bist jetzt so groß, du darfst schon bei den Großen mitmachen. Du gehörst jetzt richtig zu uns, mit deinem Hirn und deinem Herzen.
Schön, stimmt so, aber seit 50 Jahren wissen wir, dass es nicht so ist.
Okay.
Deswegen herzlich willkommen in der Realität, auch wenn sie Ihnen nicht gefällt. Das sagen wir immer, aber es stimmt doch gar nicht. Es passiert ja gar nicht. Sie sind dann einmal da gewesen und ein 9-jähriges Kind wird es nicht tun, wenn die Eltern nicht mit dahinter stehen. Und wir wissen einfach, sie tun es nicht. Und sie sagen auch deutlich, es passt nicht zu uns. Der nächste Schritt ist eben nicht ein Hineinführen in die Gemeinde. Das ist Taufe.
Ich habe nicht gesagt hineinführen in die Gemeinde, sondern der nächste Schritt auf dem Weg zum erwachsenen Christen. Das ist so,
Initiationsritus. Nein, ist nicht.
Du gehörst jetzt schon zu denen, wo auch dein Hirn und nicht nur dein Herz gefragt ist. So habe ich das gemeint.
Widerspreche ich.
Okay.
Darum geht es nicht. Bei der Kommunion geht es um die nicht erwachsen werden, sondern du nimmst teil an dem an der Feier, die wir sonntags morgens feiern. Mhm. Da nimmst du teil, darauf führen wir dich hin. Aber dafür musst du schließlich auch kommen, sonst klappt das nicht. Aber wir wissen, sie kommen nicht und bereiten sie trotzdem auf etwas vor, von dem sie uns vorher sagen, wir werden es aber nachher nicht in Anspruch nehmen. Eine Entwicklung haben wir einfach erlebt über die Jahrzehnte. Früher gingen die Menschen schlichtweg dahin. Dann haben wir später gesagt, die Kinder bekommen eine katechetische Begleitung. Daraus hat sich in den letzten Jahrzehnten entwickelt, statt hinzukommen, gibt es nur noch die katechetische Begleitung ohne die Praxis. Wir haben nur noch Glaube in Theorie, nicht mehr in Praxis bei der Eucharistiefeier. Wir kennen die Praxis nicht mehr. Die Leute sagen, unser Kind soll ein Schwimmabzeichen bekommen. Aber wir werden nicht in die Badeanstalt kommen. Lieber Bademeister, könntest du dich mit unserem Kind irgendwo treffen, über Wasser sprechen, Wasser malen, Wasser trinken, aber wir werden nicht zum Schwimmen kommen. Wenn wir das Schwimmerzeichen haben wollen, dann werden wir einmal kommen. Sie können nicht in Theorie Eucharistie lernen. Und wir bereiten in Theorie vor. Das Ergebnis war natürlich in der Gemeinde, dass die Eltern dann kamen und wir gesagt haben, ja, wenn sie jetzt Messe lernen wollen, das ist Kommunionvorbereitung, heißt Messe lernen, dann haben wir gesagt, sie lernen es am besten, wenn sie kommen und mitfeiern. Wie oft muss man denn kommen? Einmal im Monat? Nee, kommen sie einfach jeden Sonntag. Sie wollen ja auch danach jeden Sonntag kommen. Blutrote Köpfe, denn jetzt hatten sie alles bekommen, was sie wollten und mussten eigentlich nochmal bestätigen, dass sie das nicht wollen, was sie jetzt wollen.
Dann haben sie in ihrem Buch eine neue Idee entwickelt, wahrscheinlich in den letzten 7 Monaten. Ja. Wobei das zum Teil in den Kurskorrekturen, also diesem Schriftstück, das sie der Gemeinde, glaube ich, auch dann zur Verfügung gestellt haben, als Diskussionsgrundlage, wenn Menschen mit ihnen sprechen wollten. Daraus ist ein Buch geworden. Mhm. Das bezieht sich dann auch immer wieder aufeinander. Das ist wahrscheinlich dann in den letzten 7 Monaten.
Richtig.
Und diese neue Idee der Entscheidungsgemeinde, ist sie in den letzten 7 Monaten gewachsen, oder?
Ja, sie ist da gewachsen. Da ist nicht alles vom Himmel gefallen davor, sondern auf dem Weg vorher, auch weil wir in der Gemeinde schon immer wieder Dinge probiert haben, letztlich aber aus meiner Sicht damit gescheitert sind, weil wir auch in den Gremien dann nicht konsequent genug waren. Da waren einfach zu viele Menschen, die auch in den Gremien verantwortlich gesagt haben, ja, wenn wir uns aber nochmal so richtig anstrengen, dann kommen die. Die glaubten immer noch, ganz viele von den Aktiven, es läge ja an uns, dass die Leute am Sonntag nicht kommen bei der Vorbereitung. Mhm. Wenn wir uns jetzt mal so richtig anstrengen und diesen Gottesdienst noch besser machen, dann kommen die. Und da sage ich, das stimmt nicht.
Stimmt auch nicht, genau.
Das glaube ich nicht mehr. Und da wollte ich nicht mehr dran weiterarbeiten. Mhm. Ich habe dann das Buch geschrieben, das war nicht meine Idee, sondern ich hatte die glückliche Situation, dass diverse Verlage sich an mich gewandt haben und gefragt haben, wir würden gerne mit Ihnen zusammenarbeiten, schreiben Sie was für uns. Und ich hatte nachher ein Manuskript, das war, die Idee kam von außen. Und während ich geschrieben habe, habe ich einfach die 30 Jahre Erfahrung als Priester und 25 als Pfarrer zusammengefasst. Von Geburt bis Tod bin ich einfach alles durchgegangen und habe versucht, die Stärken und die Chancen aller Schritte aufzuzeigen, und die Begrenzungen, die wir heute auch gleichzeitig erleben.
Und daraus ist dann noch eine andere Idee.
Und dann habe ich gesagt, nur die Kritik oder die Beschreibung ist zu wenig. Am Ende ist mir dann auch Schritt für Schritt eingefallen, wie könnte es kompatibler sein mit dem Lebensgefühl der Menschen heute. Es geht mir also nicht darum, das Sakrament zu schützen und zu sagen, die Leute sind das nicht wert, wenn die nicht regelmäßig kommen. Ich gehe doch gar nicht drauf aus, auch bei der Erstkommunion-Vorbereitung, dass sie jeden Sonntag kommen. Aber in der Gemeinde, wo 90% der Gemeindemitglieder nicht einmal im Jahr kommen, 70% nicht mal Weihnachten. Und das waren ja nicht nur die alten Leute, die Weihnachten dann nicht kommen. Da können sie nicht mehr auf das vorbereiten. Und dann habe ich versucht, ein neues Modell zu entwickeln, das kompatibel ist mit dem Leben der Menschen. Denn Glaube soll doch lebensdienlich sein und nicht zu Sakramenten hinführen, mit denen ich nichts anfangen kann.
Ich habe mal versucht, die drei wichtigsten Punkte zusammenzufassen.
Ja.
Und Sie korrigieren mich einfach, wenn ich das völlig falsch mache. Die Menschen kommen zu einem Ort, wo es verschiedene Aktivitäten gibt. Ich sag mal Aktivitäten, also Gottesdienste, mit oder ohne Eucharistie, Gebetsrunden, Gespräche, die aber alle nur dann stattfinden, wenn es Menschen gibt, die genau das auch wollen.
Richtig. Es wird nichts angeboten und dann geguckt, wie füllen wir das, sondern
wo kommen wir die Leute her, sondern es gibt Leute in der
richtig,
die sich da regelmäßig
und
treffen und sagen, Mensch, wir müssten mal, weil wir das tun wollen.
Ja.
Okay. Die Sakramente können sich die Menschen wünschen und zwar dann, wenn sie sie auch empfangen wollen. Will sagen, wenn Eltern ihr Kind christlich erziehen wollen, dann lassen sie es taufen.
Richtig.
Damit ist diese Geschichte mit Erbsünde weg. einfach mal vom Tisch.
Ja.
Fegefeuer gibt es eh das nicht mehr für Kinder.
Ja, also das, da wird es dann schwierig, richtig schwierig, oder? Da bin ich noch differenzierter an der Stelle.
Okay.
Wir glauben ja inzwischen auch, dass die nicht getauft wurden, deswegen nicht am Himmel stehen, hier ist ein Taufschein, darf ich rein? Und wirklich noch den katholischen Taufschein. Glauben wir wirklich, dass alle Nicht-Getauften nicht mehr in den Himmel kommen?
Okay. Und das Ganze basiert auf dem Wunsch, Teil einer Gemeinschaft zu sein, auf der Grundlage von Evangelium, Glaubensbekenntnis und der Verbundenheit mit Papst und Bischof.
Richtig.
Was haben die denn jetzt noch damit zu tun?
Weil ich katholisch bin.
Okay.
Und
klingt jetzt aber nicht mehr so.
Doch, das klingt grundkatholisch, was ich geschrieben habe. Das andere wäre eine Freikirche, die
genau.
Einfach. Ja, das ist mein Modell.
Das war nämlich die erste Assoziation, die ich damit hatte.
Da sind Sie nicht alleine mit, aber mein Modell ist am anderen Ende der Skala angebaut. Die Freikirchen, Neokatechumenat, integrierte Gemeinden, funktionieren für die, die da mitmachen, nur wenn sie 80-100%ig mitmachen. Und nein, mein Modell ist genau anders. Es sagt nämlich, du kannst Teil dieser Gemeinde sein, auch wenn du das ganze Jahr nicht kommst. Man meldet sich für diese Gemeinde und kriegt nicht gleich ein schlechtes Gewissen von, jetzt müsstest du aber mitmachen, sondern wenn du dann sagst, es passt in meinen Lebensentwurf, wie Sie vorhin auch sagten, der Sonntagmorgen irgendwie nicht rein, dann ist das okay so. Aber dann passt der auch für dein Kind nicht da rein. Dann kannst du nicht nur dein Kind schicken und sagen, aber du musst das jetzt lernen, was wir nicht machen. Nein, in dieser Gemeinde gibt es das nur, wenn du das auch tust. Komm einfach ein Jahr und dein Kind kann mitgehen. Komm nicht und du kannst trotzdem Mitglied der Gemeinde sein. Und wenn du nur sagst, ich würde nur Weihnachten kommen. Gut, dann fragen wir dich, was möchtest du Weihnachten denn gerne mitmachen? Und wenn du sagst, nee, mitmachen möchte ich auch nichts. Ja, dann wird es vielleicht noch schwieriger werden. Wenn du etwas möchtest, wirst du das kriegen, aber wir werden dich auch fragen, was ist dein Beitrag dazu? Mhm. Oder jemand sagt, wissen Sie was, einmal im Jahr, ein Wochenende, würde mir bei meinem stressigen Leben schon gut tun, in Stille und mit geistlichem Gespräch. Dann machen wir das so.
Zwei ganz praktische Fragen dazu. Sie haben es ja auch in der Analyse so geschrieben, die Menschen sind sehr mobil, leben mal 5 Jahre da, 7 Jahre da. Wie erfahre ich denn dann, was in welcher Gemeinde jetzt gerade wo, ja, geboten ist es ja gar nicht, sondern wo finde ich denn jetzt die Leute, die ungefähr das Gleiche wollen wie ich? Wo finde ich das raus?
Das sind unsere modernen Medien ja einfach sehr gut. Sowas wäre, glaube ich, vor 10 oder 15 Jahren
also
fast noch gar nicht denkbar. Eine Facebook-Seite, eine Homepage, wo für alle stehen, und dann gucke ich mal, wo gibt's sie. Und dann gehe ich da drauf und finde darauf dann.
Ah, da ist hier eine Weltgruppe und da ist jetzt der Arbeitsschutz und da unten kann ich was mit Kindern machen. Warum soll ich da nicht in die Gewerkschaft gehen? Warum soll ich noch zur Kirche gehen?
Weil die Gewerkschaft
oder
nicht über ihr ewiges Leben spricht.
Ah, okay.
Unser letztes Ding ist, wofür ist Gott eigentlich zuständig? Gott ist für ganz wenig zuständig. Für Ferienlager ist Gott auch nicht zuständig. Toll, wenn Gemeinden das für Menschen anbieten. Kann aber auch eine andere Gruppe machen. Im Letzten gibt es nur 3 Dinge, für die Gott, glaube ich, zuständig ist. Und die er wirklich besser kann als wir. Er ist im Verzeihen und sowas von überlegen. Es gibt nichts, was er nicht verzeihen kann. Er liebt, wie wir es nicht können, jeden vollkommen. Und er gibt uns ein ewiges Leben, eine Hoffnung über unsere Sterblichkeit hinaus. Und für den Rest sind wir, glaube ich, selber zuständig.
Klingt ja alles ganz gut. Wie überzeugen Sie jetzt noch Ihren Bischof und den Papst?
Auch den Papst muss man davon nicht überzeugen, weil der dafür nicht zuständig ist. Der ist für seine Diözese zuständig.
Ja, aber ich meine, Sie wollen ja die Kirche auf neue Beine stellen. Dann ist er schon
dazu zuständig.
Ich will
nicht die Kirche auf neue Beine stellen. Ich will nur mal einen Beitrag leisten. Aber ich habe eine Idee. Und Gemeinden gründen kann nur ein Bischof. Alles andere wäre eine Häresie, eine Abspaltung von der Gemeinde. Nee, das ist es nicht. Deswegen sage ich immer ganz deutlich, auch eine solche Gruppe kann nur existieren in Gemeinschaft mit Papst und Bischof. Das ist unsere Katholizität. Deswegen beten wir für die in jeder Eucharistiefeier. Und das ist mir wichtig.
Jetzt sind Sie seit einem Jahr nicht mehr Pfarrer, nicht mehr Gemeindepfarrer. Was wollen Sie denn jetzt in Zukunft machen? Also Kloster, habe ich so rausgehört, ist schön zum zur Ruhe kommen, zum Rhythmus haben und zum Leben oder Leben entdecken. Aber ich habe so den Eindruck, dass nicht Ihrs.
Kloster ist meins, war meins und wird immer meins sein. Aber Frage ist, ob es das in der Form als Lebensentscheidung ist, so für viele Menschen, die gerne für eine Zeit irgendwo auch hingehen. Ich glaube, dass Klöster da auch noch viele Optionen und Möglichkeiten haben.
Ja, aber ich meine halt wirklich einzutreten in eine Ordensgemeinschaft
Moment,
und diese Ordensgemeinschaft.
Ich mache meine 14-tägige Lesereise, auf der ich jetzt ja auch hier bei Ihnen zu Gast bin, und werde dann wieder dahin zurückgehen und dann eine Entscheidung fällen. Im Moment geht es so in diese Richtung. Was dann sonst kommt, weiß ich nicht. Wenn ich gefragt werde, wie geht's Ihnen? Ich sage, mir geht's spannend. Und Schwester Anzilla von den Klarissen am Dom in Münster sagte dann spontan, das hört sich gut an. Spannung erzeugt Wärme und Energie und Licht. Das sind alles gute Dinge. Viel Erfolg dabei.
Dem kann ich mich nur anschließen. Und ich wünsche Ihnen noch viel, viel Spannung, viel Reibung, viel Licht, viel Erleuchtung und bin gespannt, was wir noch von Ihnen hören.
Herzlichen Dank.